Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
Den 2. Timotheusbrief schreibt der Apostel Paulus aus einer Gefängniszelle in Rom. Er ist dem Ende seines Lebens nahe. Und sein junger Schützling Timotheus liegt ihm sehr am Herzen. In 2. Timotheus 1 ab Vers 3 schreibt Paulus ihm: Ich danke Gott, dem ich mit einem reinen Gewissen diene, wie meine Vorfahren es taten. Nacht und Tag denke ich in meinen Gebeten an dich. Ich sehne mich danach, dich wiederzusehen, denn ich erinnere mich an deine Tränen bei unserem Abschied. Und ich werde voller Freude sein, wenn wir wieder zusammen sein werden. Ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust, denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. Deshalb ermutige ich dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist das Wort des Herrn. Dank sei Gott. Der Einfluss einer Mutter hat etwas unglaublich Kraftvolles. Und besonders beeindruckt mich, dass dieser Einfluss manchmal ganz unterschwellig wirkt. Manchmal scheint er sogar unsichtbar zu sein. Und doch ist er unbestreitbar stark. Ich stelle mir den Einfluss einer Mutter oft so vor. Er ist wie das Ruder an einem Schiff. Manchmal sieht man so ein Ruder nicht. Manchmal ist es sehr klein. Und doch hat es die Fähigkeit, ein ganzes Schiff zu lenken, es durch die heftigsten Stürme und die raueste See zu steuern und sicher zu navigieren. Ihr lieben Mütter, genau das bewirkt euer Einfluss. Heute möchte ich ihn hervorheben und feiern. Ob du leibliche Mama oder Oma mit Kindern und Enkeln oder Pflege-, Stief- oder Adoptivmutter bist oder in dieser Lebensphase nichts von alledem, du bist eine geistliche Mutter und Mentorin. Du gibst weiter, was Gott dir geschenkt hat. Welche mütterliche Rolle du auch gerade einnimmst, ich möchte dich ermutigen, dein Leben zählt. Dein Einfluss auf die Menschen um dich herum zählt. Vielleicht denkst du, klingt etwas übertrieben, typisch Pastor. Aber ihr dürft wissen, ihr bewirkt wirklich etwas. Ich weiß das von unserem Bibeltext. Kurz zum Hintergrund. Hier schreibt Paulus an Timotheus, einen jungen Mann. Timotheus trägt eine enorme Verantwortung. Er ist als Pastor einer der größten Gemeinden des Neuen Testaments berufen, in der Stadt Ephesus. In den ersten Versen dieses Briefs gibt Paulus uns Einblick in eine kraftvolle Familiensituation, die die Welt verändert hat. Nicht, weil die Situation ideal war, sondern weil da jemand treu war. Die erste Beobachtung, die ich euch aus dem Text mitgeben möchte, lautet: Schaut euch die Familiendynamik von Timotheus an. Gehen wir noch einmal zurück zum Text ab Vers 3. Paulus sagt: Ich danke Gott, dem ich mit einem reinen Gewissen diene, wie meine Vorfahren es taten. Nacht und Tag denke ich mit meinen Gebeten an dich und ich denke an deinen aufrichtigen Glauben. Und dann heißt es: Denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. Paulus sagt: Ich bin überzeugt, Timotheus, dass er auch in dir lebt. Paulus schreibt also an Timotheus: Ich denke an dich, Timotheus, ich bete oft für dich. Und jedes Mal werde ich an deinen aufrichtigen Glauben erinnert. Wie schön, wenn man dafür bekannt ist. Möge es auch über uns heißen, dass wir Menschen mit aufrichtigem Glauben sind. Aber die Frage ist, woher kam dieser Glaube? In Vers 5 schreibt Paulus: Dieser aufrichtige Glaube, der in dir ist, hat zuerst in deiner Oma gewohnt und dann in deiner Mutter. Er sagt, er begann bei Oma und Mama. Noch einmal, der Brief ist an Timotheus gerichtet. Wie ich eben erwähnt habe, hat er diese riesige Aufgabe und Verantwortung in der Gemeinde. Aber wer sind laut Paulus die eigentlichen Heldinnen dieser Geschichte? Oma Lois und Mama Eunike. Das finde ich echt bemerkenswert. Aber wenn wir über Familiendynamiken sprechen, fällt noch etwas auf. Etwas, oder besser jemand, fehlt in diesem Abschnitt. Der Vater. Er wird hier überhaupt nicht erwähnt. Für uns im 21. Jahrhundert wirkt das vielleicht nicht einmal besonders überraschend oder komisch, weil wir leider an Familienkonstellationen gewöhnt sind, in denen Väter nicht so präsent oder nicht so involviert sind wie früher. Und so lesen wir diese Stelle unbewusst manchmal mit unseren modernen Augen und übersehen, dass es für die Leser im ersten Jahrhundert ein riesiges Warnsignal war, dass Timotheus' Vater nicht erwähnt wird. Denn im ersten Jahrhundert erwartete man vom Vater, die Familie geistlich zu führen. Auch sonst wird er in der Bibel nur mit einem kurzen Satz in Apostelgeschichte 16, Vers 1 erwähnt. Da steht, dass er Grieche war und vermutlich kein Gläubiger. Dass er sonst gar nicht vorkommt, ist sehr aufschlussreich. Mit diesen wenigen, aber wichtigen Hinweisen entsteht das Bild von einer Familienstruktur, in der irgendetwas gewaltig schiefgelaufen ist. Und wir wissen nicht, ob der Vater die Familie einfach verlassen hat. Wir wissen nicht, ob der Vater gestorben oder geistlich abwesend war. Sicher ist, er war es nicht, der Timotheus im Glauben prägte. Es waren die Frauen in seinem Leben. Seine Mutter Eunike und seine Großmutter Lois. Sie trugen die geistliche Verantwortung der Familie. Vielleicht ist das auch deine Geschichte. Vielleicht bist du alleinerziehend, hast mehrere Jobs, übernimmst Extraschichten, kommst spät nach Hause und bleibst dennoch wach, um über deine schlafenden Kinder zu beten. Und du fragst dich, macht das überhaupt einen Unterschied? Lass mich dir sagen, du bewirkst eine Menge. Wahrscheinlich ist Timotheus in genau so einem Umfeld aufgewachsen. Vielleicht schaust du auf dein Zuhause und denkst, alles nicht ideal, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Vielleicht sagst du sogar, so wurde es mir nicht beigebracht. Wenn deine Familienstruktur nicht perfekt dem Bild entspricht, das Gott in der Bibel zeichnet, dann möchte ich dich ermutigen, wo das Ideal fehlt, da fließt Gottes Gnade umso mehr. Ich weiß eins sicher über Gottes Gnade. Sie ist mehr als ausreichend. Sie ist genau für uns gemacht. Und in unserer Schwachheit ist sie stark. Bitte vergiss nicht, Gott ist nicht durch deine Situation begrenzt. Und er kann durch deinen Glauben wirken, durch dein Durchhalten, durch deine Gebete, genau wie bei Lois und Eunike. Glaube wird mitten im echten Leben geformt. Und zwar nicht irgendein Glaube. Paulus schreibt, Timotheus hatte einen aufrichtigen Glauben. Das ist die zweite Beobachtung, die ich euch mitgeben möchte. Paulus sagt, der Glaube, der in Timotheus geformt wurde, war ein aufrichtiger Glaube. Und er sagt auch, woher dieser aufrichtige Glaube kam. Es war derselbe aufrichtige Glaube, den seine Großmutter und dann auch seine Mutter hatte. Dazu gleich mehr. Vorher möchte ich kurz das Wort aufrichtig anschauen, das Paulus verwendet. Aufrichtig bedeutet wörtlich eine lebendige Art von Glauben. Es beschreibt einen ehrlichen, echten Glauben ohne Heuchelei. Das griechische Wort für Heuchelei ist Hypokrisis. Es kommt aus dem antiken griechischen Theater. Der Schauspieler, der eine Maske trug, würde Hypokrites genannt. Das war jemand, der eine Rolle spielt. Wenn Paulus also von einem aufrichtigen Glauben spricht, meint er, das ist nicht nur ein Sonntagsglaube. Nach dem Motto, am Sonntag holen wir die christliche Maske raus, damit andere sie sehen. Aber von Montag bis Samstag verschwindet die Maske in der Schublade und wir leben komplett anders. Leider sind wir in amerikanischen Gemeinden richtig gut darin geworden, sonntags eine Glaubensmaske zu tragen und dann von Montag bis Samstag zu leben, wie wir wollen. Irgendwie haben wir uns eingeredet, Gott fände das okay oder würde sich sogar darüber freuen. Die Folge ist, die Menschen um uns herum sehen unser Leben. Sie beobachten uns und vergleichen das mit dem Bild, das Gott in der Bibel von einem Menschen des Glaubens zeichnet. Sie sehen uns, sie sehen Gottes Bild und sagen, das stimmt nicht überein. Und da wundern wir uns über die Glaubenskrise unter jungen Menschen in diesem Land. Unser Leben soll von aufrichtigem Glauben geprägt sein, nicht von einem Sonntagsglauben. Es soll geprägt sein von einem echten, lebendigen, aufrichtigen Glauben ohne Heuchelei. Einem Glauben, den wir täglich leben und nicht nur hervorholen, wenn wir in Not sind oder etwas brauchen. Kein Glaube, über den wir nur mit Gemeindefreunden reden, sondern ein echter, gelebter Glaube. Aufrichtig und ohne Heuchelei. Paulus macht in unserem Text deutlich, der aufrichtige Glaube in Timotheus ist nicht zufällig entstanden. Er war nicht einfach Folge seiner Berufung, nach dem Motto, als Prediger hat man eben echten Glauben, sondern sein Glaube hatte eine Wurzel, einen Ursprung, ein Fundament. Er begann bei seiner Mutter und Großmutter, bei Lois und Eunike. Das zeigt uns etwas Entscheidendes. Meine dritte Beobachtung. Aufrichtiger Glaube ist ansteckend. Timotheus hat diesen Glauben angenommen und sich zu eigen gemacht. Nicht, weil er ihm aufgezwungen wurde, sondern weil er ihn vorgelebt sah. Diese Frauen predigten ihren Glauben nicht nur, sie lebten ihn. Timotheus hat sie beobachtet und gedacht, da ist was dran. Der Glaube meiner Oma und meiner Mutter ist echt. Wenn sie über Gott reden, spürt man eine echte Beziehung. Was auch immer das ist, was sie haben, das will ich auch. Er sah diesen Glauben, als das Geld knapp war. Er sah ihn, als Nachbarn über ihre Familiensituation tuschelten. Timotheus sah ihn, als er weinend nach Hause kam, weil er in der Schule gehänselt wurde, weil sein Vater nicht da war. Diese Frauen lebten ihren Glauben vor seinen Augen. Was ich daran so klasse finde, der Glaube muss nicht laut sein. Ich meine damit, Mutter und Oma mussten nicht mit Mikrofon und Megafon an der Straßenecke stehen und Passanten das Evangelium entgegenbrüllen. Ihr Glaube war schlicht und echt, und man sah ihn daran, wie sie in der Familie lebten. Er prägte das, was sie zu Timotheus sagten, wie sie miteinander sprachen, mit welcher Ehrfurcht sie Gott begegneten, wie aufrichtig sie Gott anbeteten. Genau diese Aufrichtigkeit hat den Glauben so laut und klar gemacht, dass Timotheus ihn sehen und wahrnehmen konnte. Vielleicht kann man es so sagen. Aufrichtiger Glaube wird im Schatten geformt, nicht nur im Rampenlicht. Nicht nur vor vielen Menschen, sondern in den ganz normalen, alltäglichen Aufgaben des Lebens. Wenn du zu Hause derselbe Mensch bist wie in der Gemeinde. Ich glaube, dieser aufrichtige Glaube zeigte sich auch darin, wie die Mutter betete, wenn sie meinte, niemand würde sie sehen oder hören. Liebe Eltern, diese verborgenen Momente, diese verborgenen Gebete sind nicht so verborgen, wie wir denken. Kinder sind aufmerksam und nehmen mehr wahr, als wir ihnen zutrauen. Auch in meinem Leben gibt es frühe Erinnerungen, an die ich bis heute oft zurückdenke. Ich denke dabei an meine Mutter. Als ich klein war, stand ich samstagmorgens auf und durfte unten Zeichentrickfilme schauen. Auf dem Weg nach unten musste ich am Schlafzimmer meiner Eltern vorbei. Oft dachte meine Mutter, sie wäre als Einzige wach. Dann hörte ich sie hinter der geschlossenen Tür beten. Sie brachte mich, meinen Bruder und meine Schwester vor Gott. Das tat sie täglich und tut es bis heute. Diese kleinen, verborgenen Momente wirken vielleicht unscheinbar, aber sie hinterlassen tiefe Spuren. Und ich sage euch, dass ich heute im Reich Gottes bin und Gott diene, verdanke ich einer betenden Mutter, die mich vor Jesus gebracht hat. Liebe Frauen, unterschätzt niemals den Einfluss und die Wirkung, die ihr zu Hause habt. Lasst uns noch einmal zu Timotheus zurückkehren. Man kann sich richtig vorstellen, wie er den Frieden im Haus spürte, oder? Den Frieden, den Mutter und Großmutter innerlich hatten, selbst in harten Zeiten. Man kann sich vorstellen, wie Timotheus sah, mit welcher Aufrichtigkeit sie arbeiteten und redeten, auch wenn niemand zusah. Wie er über ihr Vertrauen zu Jesus staunte, selbst wenn alles gegen sie zu sprechen schien. So werden die ersten Samen eines aufrichtigen Glaubens in einem Leben gesät. Wenn Menschen sehen, dass wir Gott beim Wort nehmen, dass wir Jesus vertrauen und für ihn leben, auch wenn es schwer ist, so wird Glaube echt. Unsere Kinder entwickeln nicht automatisch einen aufrichtigen Glauben, nur weil wir in die Gemeinde gehen oder wir sie mitnehmen. In die Gemeinde zu gehen ist gut und richtig. Die Bibel fordert uns dazu auf. Aber nur weil ich in die Gemeinde gehe, bin ich nicht automatisch Christ. So wie ich kein Fußballprofi bin, nur weil ich im Stadion sitze. Und kein Auto, nur weil ich in der Garage stehe. Die Bibel sagt, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und die Botschaft durch das Wort Gottes. Darum ist es so wichtig, in der Gemeinde zu sein und das Wort zu hören. Im Neuen Testament heißt es, wir sollen die Versammlungen nicht versäumen, besonders weil wir sehen, dass der Tag der Wiederkunft Jesu näher kommt. So beginnt Glaube. Wir sind in der Gemeinde und hören das Wort. Und wie wächst er? Wie wird er geformt und geschliffen? Indem wir ihn aus diesen Gemeindemauern mit nach draußen nehmen. Er wächst und reift im Alltag, wenn wir da draußen mit Jesus leben. Nicht hier drin. Aufrichtiger Glaube entsteht, wenn wir uns Tag für Tag entscheiden, für ihn zu leben. Wenn wir festhalten und nicht loslassen, auch wenn es schwer ist, wenn es sinnlos aussieht, wenn es nicht läuft oder wir eine negative Rückmeldung bekommen vom Arzt, vom Vermieter oder vom Chef. Die Wahrheit ist, einen aufrichtigen Glauben zu entwickeln, ist nicht immer angenehm. Im Gegenteil, oft ist das sogar ziemlich chaotisch. Warum? Weil das Leben chaotisch ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nicht immer Antworten. Und Gott arbeitet nicht immer nach meinem Zeitplan. Die Situation entwickelt sich nicht immer so, wie ich es mir wünsche. Der Glaube ist die Wirklichkeit dessen, was wir hoffen, und der Beweis für das, was wir nicht sehen. Das bedeutet, echter Glaube wird im Feuer der Herausforderungen geschmiedet. Wenn wir unter Druck geraten, entscheiden wir uns, an Jesus festzuhalten und uns auf sein Wort und seine Zusagen zu stellen, egal was das Leben bringt. Denn der Glaube ist die Wirklichkeit dessen, was wir hoffen, und der Beweis für das, was wir nicht sehen. Das heißt, wir nehmen Gott beim Wort und sagen, Herr, gerade ergibt nichts Sinn. Menschlich läuft es nicht gut, aber ich schaue auf dich und dein Wort, weil du es versprochen hast, weiß ich, du hältst dein Versprechen. Das ist echter Glaube. Und wie gesagt, Menschen und unsere Kinder besonders beobachten uns. Sie sehen den Glauben, von dem wir reden. Wir können ihnen keinen Glauben vorspielen. Unsere Kinder tun vielleicht nicht immer, was wir sagen, aber sie übersehen nie, was wir tun. Wir können den ganzen Tag sagen, hey Sohn, hey Tochter, du musst Glauben haben. Aber wir müssen diesen Glauben vor ihren Augen auch leben. Jakobus, der Bruder von Jesus, der den Jakobusbrief geschrieben hat, drückt es in Kapitel 2, Vers 17 so aus. Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Er sagt, zeig mir deine Taten, denn Glaube ohne Werke ist tot. Wenn wir aufrichtigen Glauben weitergeben wollen, müssen wir ihn konsequent leben. Ihr lieben Eltern, das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen. Unsere Kinder und alle, für die wir Verantwortung haben, brauchen keine fehlerlosen Menschen, sondern Menschen voller Glauben. Vor einiger Zeit kam nach dem Gottesdienst eine Mutter zu mir und sagte, ich habe nicht immer die passenden Bibelverse für meine Kinder, aber ich bin Meisterin im Umarmen und Beten. Ganz ehrlich, Mamas, das bewirkt oft mehr als ein Theologiestudium. Es geht nicht darum, geistliche Experten zu sein. sondern verletzlich, verfügbar und echt zu sein. Es geht darum, Menschen durch unser Leben auf Jesus hinzuweisen. Noch eine letzte Beobachtung aus dem Text, dann schließen wir, damit ihr rechtzeitig zum Mittagessen kommt. Es ist Muttertag. Ich weiß, sie hat Reservierungen. Eine letzte Beobachtung, sie baut auf der vorherigen auf. Nummer 4. Glaube wird über Generationen weitergegeben, aber nicht automatisch vererbt. Zurück zu 2. Timotheus 1, Vers 5 in einer wortgetreuen Übersetzung. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, Timotheus, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Paulus macht hier eine wichtige Unterscheidung. Timotheus musste selbst glauben. Seine Oma konnte nicht für ihn glauben und seine Mutter konnte sich nicht für ihn Gott zuwenden. Sie hatten den Weg geebnet, aber gehen musste er ihn selbst. Das ist die Spannung, die alle Eltern spüren. Die gute Nachricht ist, unser aufrichtiges Vorbild schafft fruchtbaren Boden. Wir können kein Ergebnis erzwingen oder kontrollieren, aber das Umfeld prägen. Genau das taten Lois und Eunike für Timotheus. Ihr Glaube garantierte nicht seine Rettung, aber er half ihm, aus nächster Nähe Gottes Treue zu sehen. Wir wissen nicht, wo oder wie, aber irgendwann hat Timotheus ihn selbst angenommen. Er hat nicht nur Informationen aufgeschnappt, sondern eine lebendige Überzeugung. Er hat angefangen, selbst zu glauben. Dieser Text und die Geschichte zeigen uns, Timotheus hat nicht nur geglaubt, sondern echter Glaube wurde zum Kennzeichen seines Lebens. Und nun, 2000 Jahre später, sehen wir im Rückblick die Wellen, die das schlug. Timotheus wurde zu einer der einflussreichsten Personen der Kirchengeschichte. Noch heute sprechen wir über ihn, lesen Briefe an ihn und werden durch seinen Dienst geprägt. Warum? Weil zwei Frauen ihren Glauben vor seinen Augen lebten. Das ist die Kraft eines generationenübergreifenden geistlichen Erbes. Mamas, hört zu. Vielleicht haltet ihr nie eine Predigt, schreibt kein theologisches Buch und gründet keine Gemeinde. Aber wenn ihr ein Kind großzieht, das Jesus kennt und die Wahrheit sucht, dann verändert ihr die Welt. Die Bibel sagt, lehre dein Kind, den richtigen Weg zu wählen. Und wenn es älter ist, wird es auf diesem Weg bleiben. Fragt Lois und Eunike. Sie sind das Bild eines geistlichen Vermächtnisses. Manchmal denken wir bei geistlichem Vermächtnis an große dramatische Bilder, an Stadien voller Menschen, an Großevangelisationen und Konferenzen. Aber meistens sieht es anders aus. Eine Mutter auf den Knien vor dem Herrn. Eine Großmutter, die für ihre Enkel fastet. Frauen, die zu Hause still geistliche Kämpfe austragen. Die Hölle fürchtet eine glaubensstarke, betende Mutter. Darum an alle Frauen heute Morgen, ob leibliche Mutter, Oma, geistliche Mutter oder Mentorin, du darfst wissen, du bist geliebt. Du bist wertvoll und absolut notwendig für das, was Gott auf dieser Erde tut. Deshalb erheben wir uns innerlich, sprechen euch Segen zu und danken Gott für euch, für alles, was ihr tut.
Ihr lieben Ladies, ich möchte dahinter ein dickes Ausrufezeichen setzen. Ihr seid geliebt und wir sind dankbar für euren Einfluss in der Welt und zu Hause, vielleicht bei der Arbeit und bei den Menschen in eurem Umfeld. Gott möchte euch auf mächtige Weise gebrauchen. Ich denke oft an die Frau, der Jesus am Brunnen begegnet. Jesus gibt sich ihr als Messias zu erkennen. Das erste Mal, dass er das tut, ist bei einer Frau. Sie lässt ihren Wasserkrug stehen, läuft in die Stadt und sagt, kommt und hört einen Mann, der mir alles gesagt hat, was ich je getan habe. Könnte er der Messias sein? Viele kommen darauf hin, um Jesus zu sehen. Er bleibt eine Zeit bei ihnen und viele sind überzeugt, dass er der Sohn Gottes ist. Das alles beginnt durch den Einfluss einer Frau. Möge Gott dich auf mächtige Weise gebrauchen. Gott segne dich.
Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Baylis findest du kostenlos auf baylis-conley.de. Gott segne dich.